Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen. Ob Sie uns nun als Radiosendung hören von 14 bis 16 Uhr immer sonntags oder als Podcast, wann immer Sie möchten, wo immer Sie möchten. Jede Woche sitzt hier ein Gast, der uns 8 Songs aus seinem Leben mitbringt. Und das ist mein heutiger Gast.
Radio 1. Hörbar Rust.
Ob man Teil einer Jugendbewegung sein möchte, kann man sich in der Regel selbst aussuchen. Jedenfalls in einem gewissen Alter noch. Wenn diese Jugendbewegung allerdings feiert, welche Bücher, Klamotten, Gedichte und Bands gelesen, angezogen und gehört werden, das obliegt Zufällen, dem richtigen Gespür, vielleicht Glück, vielleicht Marketing, sicherlich Talent und Fleiß. Vielleicht auch einfach dem Flow oder einer Mischung aus allem. Die Band Tokotronic jedenfalls galt schnell und gilt bis heute, also noch 30 Jahre und 13 Studioalben später, als stilbildend. Der Sound, die Texte. Ihr Sänger und Songschreiber Dirk von Lozo ist heute zu Gast in der Hörbar Rust. Der gebürtige Offenburger wurde 1971 geboren, zog mit 22 Jahren nach Hamburg, wo auch Tokotronic zur Welt kam, und lebt inzwischen seit vielen Jahren in Berlin.
Ja, herzlich willkommen, lieber Dirk.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Es ist ja aber schon schön, selbst wenn du mal gesagt hast, dass ihr eigentlich nie zu solchen Leitfiguren werden wolltet, in einem alten Interview. Es ist ja schon schön, wenn man zu so einer Art Sprachbildung beiträgt. Denn es gibt ja Alben von euch oder Lieder von euch, also Im Zweifel für den Zweifel oder Pure Vernunft darf niemals siegen. Das ist ja sowas wie, ich will jetzt nicht sagen Volksmund geworden, aber wie würdest du es titulieren?
Sagt man geflügelte Worte?
Ja, geflügelte Worte. Ja,
ist das gut. Der Ausdruck?
Ja. Ja, ich denke schon. Das kann ich mir schon vorstellen als Wort- und Lautmaler, dass das schon ein schönes Gefühl ist, wenn man spürt, dass sowas angenommen und weitergetragen wird.
Ja, ein bisschen gruselig natürlich auch, weil man damit natürlich nicht so gerechnet hat, als man diese Bilder geschaffen hat, als wir da zusammensaßen und uns das überlegt haben. Aber es ist schon ganz schön und auch manchmal sehr lustig, vor allem wenn es sich dann auch noch bildlich manifestiert. Ich erinnere mich, dass ich, als ich das erste Mal den Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet getroffen habe, Monchi, er mir sofort zeigte, dass er sich Pure Vernunft darf niemals siegen auf die Wade, glaube ich, tätowiert hat.
Oh.
Und das hat mich extrem beeindruckt. Also wenn das geflügeltes Wort wird, ist schön und gut, aber wenn sich dann jemand auch noch so einen langen Satz und dann auch noch auf die Wahrheit.
Der ist kürzer geworden wahrscheinlich, weil Monchi ja so irre abgenommen hat. Wahrscheinlich steht da jetzt Prüfen.
Das kann sein. Das müssten wir mal nachprüfen. Also wenn ich ihn das nächste Mal treffe, dann werde ich ihm ungefragt die Hose hochziehen.
Das musst du nicht mal, weil
der meistens kurze Hose
genau
trägt.
Genau, aber also wer die Sendung mit Monchi nachhören möchte, ist noch gar nicht so lange her, dass die gelaufen ist, ich glaube ein Dreivierteljahr. Und er saß hier eben auch im, naja, es war kein warmer Tag in kurzen Hosen und hätte mir eigentlich auffallen müssen. Ich konnte es wahrscheinlich nicht lesen, weil es geschrumpelt war.
Ich glaube, es ist der hintere Tag. Aber ich will es auch nicht mehr beschwören. Jedenfalls, das hat mich unendlich beeindruckt, wie jemand so etwas machen kann.
Also beeindruckt im Sinne von wertneutral. Es hat dich jetzt auch nicht schockiert, es hat dich auch nicht gefreut, es hat dich einfach beeindruckt.
Nein, also natürlich hat es mich gefreut, weil es eine schöne und witzige und sehr herzliche erste Begegnung war und natürlich eine ungewöhnliche Form der Kontaktaufnahme, wenn jemand sagt, schau mal, ich habe mir hier einen Songtext von dir auf die Wade tätowiert. Mhm. Aber ja, und beeindruckend ist es natürlich schon, dass jemand sowas macht.
Es ist Unrast, erinnere ich das richtig? Mhm. Weil es gibt auch umgekehrt ein Wort, das du dir tätowieren würdest.
Mhm. Ja, also es gibt das wirklich wundervolle Reisebuch Unrast von Olga Tokarczuk, die Literaturnobelpreisträgerin von ein paar Jahren. Und dieses Buch liebe ich sehr und ich finde vor allem den Titel so toll, weil er auch eigentlich exemplarisch steht für einen Seelenzustand, den man sehr oft hat oder den ich bei mir sehr oft kenne, so eine Unrast. So
ist es was anderes als Rastlosigkeit?
Ja, vielleicht ist es dasselbe, das ist eine gute Frage, bin ich mir nicht ganz sicher, aber Unrast klingt natürlich noch toller.
Als Tattoo so, auf jeden Fall besser,
also als es Tattoo tut sieht nicht so weh. Wenn man sich das vorstellt, man könnte, würde sich das so wie Henry Rollins hinten auf den Rücken, so in so einem Halbrund, also das sähe natürlich mega geil aus. Und, aber ich habe es nie geschafft, mich zu tätowieren, obwohl ich es, glaube ich, seitdem ich 16 bin oder 17 bin und Hardcore-Punk-Fan und Henry Rollins-Fan und Minor Threat-Fan und alles, weil hatte ich das vor. Ich habe es aber nie geschafft. Aber Unrast wäre super, oder?
Was heißt denn nie geschafft? Also an der Zeit kann es nicht gelegen haben.
Nein, ich habe es dann nie gemacht oder ich habe es mich nie getraut oder ich habe es dann doch immer verworfen oder habe es irgendwie, es war offensichtlich dann doch nicht so ein Herzensbedürfnis.
Bist du erleichtert darüber? Denn, naja, weil ich habe in deinem aktuellen Buch gelesen, Ich tauche auf, da gibt es eine sehr schöne Passage, in der du sinngemäß, ich kann es aber auch als Zitat raussuchen, weil es ist, finde ich, da hast du etwas sehr schön auf den Punkt gebracht, was, glaube ich, einige Menschen kennen. Wenn man sich mit einem gewissen zeitlichen Abstand Dinge anguckt, die man gemacht, gesagt, geschrieben hat, in dem Zustand, in dem ich mich augenblicklich befinde, kann ich allerdings nicht mit Gewissheit sagen, ob es die Welt ist, die sich verändert hat, oder ob ich es bin, der einer Wandlung unterworfen ist. In der plötzlichen Ablehnung geliebter Lektüren oder Musikstücke steckt immer auch ein befremdlicher Hass auf die Person, die man selbst noch vor ein paar Jahren war. Als ob man einem Spiegelbild mit Fratze gegenüberstünde, das völlig unverfroren Stuss zum Besten gibt. Wie gesagt, man kennt es, wenn man, also am drastischsten wahrscheinlich, wenn man sich so Tagebücher von früher durchliest und denkt so, Gott, oh Gott. Aber das ist ja letztendlich, wäre das ja auch ein Beleg dafür, dass es vielleicht ganz gut ist, dass du dir noch nichts hast stechen lassen, weil das dir möglicherweise fremd wäre.
Kann passieren mit Bands, ne? Oder so. Also deshalb, das ist schon gewagt, sich pure Vernunft darf niemals siegen, stechen zu lassen von Monchi, weil man kann ja, es kann ja sein, dass wir als Band irgendwann ganz blöd werden. Also ich will es nicht hoffen.
Nein.
Oder die Zeit darüber richtet, dass wir plötzlich, das ist ganz, kann bei Popbands passieren. Man wacht eines Tages auf und denkt, oder man schläft eines Abends ein und denkt, ich weiß nicht, die Talking Heads sind die beste Band der Welt und wacht am nächsten Morgen auf und denkt, das ist eigentlich totaler Blödsinn. Und das ist natürlich so, dass also bei Bands wäre ich da vorsichtig.
Ich wollte dich jetzt gar nicht nochmal auf das Tätowieren festnageln, sondern eher darauf, und dann können wir auch die, den ersten Song von dir spielen, eher darauf, dass, wenn du sagst, es ist fast so ein, ja, du hast das Wort Hass benutzt, aber irgendwie so eine Abneigung, wenn man sich manchmal mit dem konfrontiert, wovon man doch eigentlich so begeistert war.
Ja.
Kann das nur funktionieren, wenn man schnell und leicht begeisterungsfähig ist?
Ist eine gute Frage. Möglich, ja, natürlich. Also ich bin sehr leicht begeisterungsfähig und sehr schnell. Und ich habe mich in meinem Leben schon unglaublich für Dinge begeistert, für Musik, Filme, Theaterstücke, Literatur, alles Mögliche, also meistens irgendwelche kulturellen Artefakte, aber natürlich auch für Menschen und so. Und das stimmt, wenn man leicht entflammbar ist, dann kann das mitunter dazu führen, dass man sich Jahre später fragt, wie konnte das eigentlich passieren oder wie konnte ich dem so lange. Gleichzeitig, was ich auch kenne, ist, dass plötzlich ein Interesse an etwas, was ich ganz lange hatte und ganz intensiv verfolgt habe, nachlässt und mich dann überhaupt nicht mehr interessiert.
Gib mal ein Beispiel.
Na, also zum Beispiel war ich so um Ende 99 bis, ich weiß nicht, fast die ganzen Nullerjahre hindurch oder so, wahnsinniger Horrorfilm-Fan und auch als Jugendlicher schon. Also ich habe mich irre für die Subkultur von Horrorfilmen interessiert und zwar die, man kennt das in Berlin so in Videotheken wie Videodrom und so, also so spezielle Filme aus Italien oder Japan oder Korea und eben alles Zeug, was es nicht so oft gibt. Abseitige Filme und so besonders blutige Filme, Splatterfilme und so weiter und so fort. Und das hat mich so bis ins Kleinste interessiert. Das ist so eine Nerdwissenschaft dann natürlich. Man sammelt das auch so ein bisschen. Ich habe auch noch stapelweise Videokassetten. Du kannst es dir nicht vorstellen. Das ist
aber gar kein Rekorder mehr wahrscheinlich.
Also ich habe sogar noch einen Videorekorder. Und von den DVDs ganz zu schweigen. So. Und das ist zum Beispiel so eine Beschäftigung, die mir jetzt völlig fremd wäre oder wo ich sage, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, aber es ist einfach, natürlich ist dann irgendwann ist das Feld auch abgegrast und man hat jeden abseitigen italienischen Zombie-Film gesehen. Aber da wundere ich mich dann manchmal bei Freunden und Freundinnen von mir, dass sie sich so ein Leben lang so eine Passion erhalten können. Ja. Und das bewundere ich dann fast.
Dance Away hast du mitgebracht von Roxy Music.
Genau.
Warum?
Ich erinnere mich, dass das ein Song war auf fast dem ersten Album oder einem der ersten Alben, das ich hatte. Und zwar, du erinnerst dich vielleicht, es gab so in den 70er Jahren, frühen 80er Jahren, ich war vielleicht so 8, 9, 10, 11, das weiß ich nicht mehr genau, gab es diese Hit-Compilations.
Ja.
Und eine davon, die hießen dann Disco Express oder High Life. Ich glaube, die war von Ariola oder so. Diese Platten wurden damals auch noch im Werbefernsehen beworben. Ja. Ne? Dann gab's, und als Kind, weißt du, ich kann es vielleicht auch erinnern, gab es diesen komischen Vogel, das war so ein Maskottchen, der hat dann immer gesagt, von Ariola.
Ja, stimmt.
Das war so wie so eine Puppe, wie so ein Mappe.
Ja.
Und das hat mich als Kind natürlich total fasziniert. Und dann habe ich eben gebettelt, dass man mir so eine Platte mitbringt. Und da gab es eben High Life 2 oder so. Und die habe ich dann bekommen. Und habe ich dann fleißig durchgehört, hatte überhaupt keinen Bezug zu den Bands. Und als ich ein bisschen älter wurde und ein bisschen angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, habe ich gemerkt, okay, da ist aber dieses eine Stück drauf, das ist schon deutlich besser als der andere Krempel, der da drauf war. Das waren ja meistens One-Hit-Wonder oder so. Und das war eben Dance Away von Roxy Music. Und das hat mich schon als Jugendlicher, als Kind wahnsinnig fasziniert, die Laszivität, mit der Brian Ferry das intoniert und der sanfte Disco-Rhythmus. Und das hat was wahnsinnig Erotisches ja eigentlich. Ne?
Yesterday. Well, it seemed so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by.
Der Sänger, Komponist und Autor Dirk von Lozo ist heute hier zu Gast und er liebt einiges, aber zum Beispiel auch ABCs. Und auf diese Art und Weise ist dein Buch Aus dem Dachsbau entstanden, weil auf diesem Cover auch dieses A, B und C, fast hätte man das D noch so auch noch dazu nehmen können. Alphabetisch hast du dir deine Themen gesucht und deine Geschichten erzählt. Und wir machen hier eine klassische Hörbar natürlich mit deiner Biografie, deiner Arbeit und den Fragen, die sich daraus ergeben. Aber ich habe zudem auch ein ABC für dich entwickelt und würde mich freuen, wenn du wenn du mir ein, zwei Sätze oder eine kurze Geschichte zu den Sachen sagst. Du kannst dir sogar aussuchen, was du nimmst. Zu jedem Buchstaben bekommst du eine Alternative.
Okay, ja? Gut. Let's begin.
Also, Alter oder Astrologie?
Alter ist mir näher.
Okay, dann gib mir einen Satz zu Alter.
Ich altere sehr gerne. Ich finde das schön. Das ist mir aufgefallen. Ich finde den Vorgang interessant und habe eigentlich nichts dagegen auszusetzen.
Liegt es daran, dass man dir spiegelt, dass du gut alterst? Denn du hast auch volles Haar, du hast eine schöne Haut. Naja, das ist nicht zu unterschätzen. Also bei vielen Menschen und gerade auch Männern, die haben dann starken Haarausfall und dann sind sie unglücklich und fühlen sich unwohl.
Das kann aber schon in sehr jungen Jahren passieren.
Ja, kann auch schon früher passieren.
Genau. Ja, das mag sein, das kann sein. Also das volle Haar habe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht so in die Rechnung mit einbedacht. Aber ich finde, ich glaube, ich habe mich schon als Kind gern immer älter gemacht, als ich eigentlich war. Das ist vielleicht als Kind normal, aber jetzt im Alter runde ich grundsätzlich auch immer noch auf. Also ich bin jetzt 52 und in einem halben Jahr würde ich dann aber schon sagen, ich bin 53, obwohl sich die meisten Leute
jünger machen, stimmt.
Ja, eher ein bisschen jünger machen würden. So. Ich kann das mir nicht so ganz genau erklären, aber ich mag es eigentlich gern zu altern.
Bahncard oder Bewunderung?
Bahncard kann man immer gebrauchen. Ich bin sehr viel mit dem Zug unterwegs und seit neuestem schrulligerweise sogar auf Tour. Weil wir alle Tourneen mit Tokotronic, der Überlastung der Vans, wegen mit Nightlinern machen, weil unsere Crew das mag und mindestens 2/4 der Band Tokotronic mögen auch das Nightliner fahren. Ich mag es aber überhaupt nicht. Und während die anderen im Nightliner schaukeln, liege ich im Hotel und fahre morgens, da ich ja Frühaufsteher bin, dann ganz gemütlich mit dem Zug. Und das ist sehr schrullig und sehr wenig Rock'n'Roll. Aber man kommt total ausgeruht an beim Venue, in der Stadt, in der man spielt und reist zudem noch klimaneutral. Na, deshalb Bahncard.
Claudia oder Canasta?
Weder kenne ich eine Claudia noch spiele ich Canasta.
Toll, nee, ist ja in Ordnung. Es ist toll, dass du wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt bist, der keine Claudia kennt. Oder nur mit K. Dunkelheit oder Darmspiegelung?
Also ich finde beides gut. Ich habe neulich eine Darmspiegelung machen lassen, ohne jetzt mit zu sehr ins Detail gehen zu wollen.
Super.
Und die zur Vorsorge und der Zustand, in den man da versetzt wird, ist herrlich.
Wunderbar, das Schönste.
Das ist das Schönste, so stelle ich mir Heroin vor.
Ich finde ja dieses Ausgeschaltetsein so toll.
Ich habe nie Heroin genommen, aber oder Opium. Oder also das ist so ein bisschen wunderbar. So ein Gefühl, wie man so in Filmen liest, wenn Leute so in der Opiumhöhle so rumliegen. Und das fand ich irgendwie toll. Und ich war danach unglaublich glücklich, dass ich der Schwester, die dann oder Aufwachschwester gesagt hat, sie sind so schön.
Ja, das ist so euphorisch.
Allerdings das Zeug, was man einen Tag vorher da zu trinken bekommt, das ist schrecklich.
Ja, das ist was man bezahlen muss. Für dieses
das
Glück.
Das ist das, was man bezahlt. Das ist schrecklich, vor allem in den Mengen, in denen man das zu sich nehmen muss. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Nein. Aber sonst kann ich das jedem und jeder nur empfehlen. Darmspiegelung ist eine schöne Sache. Und Dunkelheit mag ich auch. Vor allem je älter ich werde, desto lieber halte ich mich in der Dunkelheit auf. Ich habe sogar fast ein bisschen Abneigung gegen Helligkeit und zu viel Sonnenlicht bekommen.
Mhm. Du hast auch eine leichte Sommerdepression bekommen, hast du geschrieben.
Ein bisschen, ja. Was mich verwundert, weil ich bin eigentlich immer so ein Sommerkind gewesen und komme ja auch aus Baden-Württemberg, was so ein sonniges Bundesland ist. Und ich habe so die Sommer meiner Kindheit unendlich genossen am Baggersee und so. Aber je älter ich werde, desto und es ist nicht so sehr die Hitze, die mir zu schaffen macht. Es ist eher, also natürlich in diesen extremen Hitzen, extremen Wettern, die wir seit dem Klimawandel haben, das ist natürlich was anderes. Aber das ist es nicht so. Es sind eher die unbarmherzig scharfen Konturen und das Nicht-Diffuse, was mich fast eher deprimiert, als mich glücklich macht. Und ich merke, dass ich sehr viel Zeit, vor allem wenn ich allein zu Hause bin, in absoluter Dunkelheit verbringe.
Also ziehst du dann auch mal Vorhänge zu, zum Beispiel?
Ja, das kann schon vorkommen. Das finde ich im Sommer allerdings auch ein bisschen deprimierend. Aber ich mag die Winter gern. Ich bin einer der wenigen Menschen, der die Berliner Winter mag.
Ja, das ist wirklich ungewöhnlich. Aber auch mal schön, das zu hören. Und Sommer und Helligkeit sind ja auch ein automatischen Erwartungsdruck. Ne? Also das ist, man hört, man sieht, dass Leute rausgehen und das Gefühl haben, hey, bei dem Wetter kann ich nicht in der Bude sitzen.
Das
und plötzlich
stimmt.
Hat man so das Gefühl, das ist so, ja, dann müsste ich wahrscheinlich auch raus. Wahrscheinlich ist es jetzt falsch,
das
in einer
stimmt.
ganz anderen Stimmung zu sein und so.
Du hast vollkommen recht. Gerade in Berlin, wo ja die Stadt sich ab Anfang Mai in so ein gigantisches Open-Air-Festival verwandelt, ist der soziale Druck, der mit den ersten schönen Tagen einhergeht, fast unerträglich.
Letzter Buchstabe erstmal, das E, Eifersucht oder Ehrgeiz? Also die Buchstaben, die Alternativen haben nicht inhaltlich, haben die nichts miteinander zu tun. Manchmal ist es ein Zufall, manchmal passt es und soll aber nicht inhaltlich motiviert sein.
Also Eifersucht ist keine das ist nicht, das ist ähnlich wie Neid, eine der wenigen Sünden oder Todsünden, die überhaupt keinen Spaß machen. Alle anderen Todsünden machen ja irgendwie Spaß, Völlerei oder ich weiß nicht.
Du hast Ehebruch dich mal,
ach so, okay. Weiß nicht, was es da noch alles gibt. Ich bin da nicht so bibelfest, aber Eifersucht und Neid, das macht keinen Spaß. Und deshalb würde ich dann doch den Ehrgeiz wählen, obwohl er mir auch nicht sehr sympathisch ist.
Deine Schauspielambitionen haben mal nichts gebracht, weil dir der Ehrgeiz dazu fehlte, glaube ich. Ne?
Ja.
Das hast du mal erwähnt.
Ich war aber auch nie ein wirklicher Anwärter auf den SchauspielerInnenberuf. Ich habe mir das eingebildet. Ich habe das in meinem ersten Buch aus dem Dachsbau geschrieben. Das ist eine sehr lustige Anekdote, wie ich mich vorgestellt habe bei der Schauspielschule, nur um einer damaligen Freundin zu imponieren, die wahnsinniger Theaterfan war. Und dann dachte ich, naja, das kann ich auch. Und das habe ich aber unterschätzt, dass das schon ein Handwerk ist und auch eine gewisse Begabung man da schon mitbringen muss. Und da habe ich dann, also ich bin so ein Fuchtler.
Das passt ganz gut dazu, dass du eine Masturbationsszene, glaube ich, vorgespielt hast. Ne?
Ja, das stimmt. Die berühmte Masturbationsszene aus Frank Wedekinds Frühlingserwachen. Ich dachte, das sei besonders originell. Die Schauspielprüfer haben schon die Augen verdreht. Und dann habe ich es aber auch wirklich, also sagen wir mal so, es kam nicht zum Äußersten.
Wir spielen jetzt von dir ein neues Lied, Sehnsucht nach unten, das zeitgleich mit deinem Buch Ich tauche auf jetzt gerade erschienen ist. Wie stehen die zueinander, diese beiden Werke?
Ein bisschen, ich dachte, das Lied ist ein bisschen wie ein Prequel oder Sequel, je nachdem, aha, wie man es Lied zu Ich tauche auf. Also jedenfalls sind sie irgendwie so ein bisschen, das sind schon Schwesterchen. So ein bisschen. Und jetzt kann man sehen, taucht man zuerst auf und hat dann die Sehnsucht nach unten oder hat man die Sehnsucht nach unten und taucht dann auf. Also es ist so ein Prequel to the Sequel to the Prequel oder so.
Okay.
Und es gibt eine Stelle in dem Buch, in dem ich schreibe, einen Tagebucheintrag, in dem ich schreibe, dass wenn ich mal einen Roman, wirklich einen Roman schreiben wollen würde, dass dieser dann Sehnsucht nach unten heißen müsste, weil ich den Titel so schön fand. Und den Roman habe ich bisher noch nicht geschrieben und ich werde ihn wahrscheinlich auch nie schreiben, aber immerhin das Lied oder das Titellied zur Verfilmung des Romans habe ich schon mal geschrieben. Und das ist das.
Sehnsucht nach unten, ich habe meinen Platz gefunden, an den Mast gebunden, zieht es mich nach unten. Und wenn du sagst, so wie du bist, möchte ich sein. Wenn du das sagst, dann sag ich nein. Für meine Reise gibt es keinen Rückfahrschein und man betritt den Weg allein.
Dirk von Lozo ist heute hier zu Gast in der Hörbar und wer am 21. März zur Welt kommt, der hat Geburtstag mit dem, es ist der internationale Tag des Waldes, es ist der internationale Tag zur Beseitigung der Rassendiskriminierung und es ist der Welttag der Poesie. Das passt doch hervorragend.
Finde ich schon.
Ich glaube, auch Lothar Matthäus hat Geburtstag.
Auch nicht schlecht.
Ja, du bist nahe der französischen Grenze zur Welt gekommen, in Offenburg. Beschreib doch Offenburg mal in wenigen Sätzen, dass wir mal so ein Bild davon haben. Ist es so malerisch, wie man sich das vorstellt?
Na, es liegt sehr malerisch. Es liegt so in der Rheinebene und ist eben gegen, mehr oder weniger gegenüber von Straßburg und liegt zwischen Karlsruhe und Freiburg. Und von Offenburg aus geht dann eine Bundesstraße den Schwarzwald hinauf. Das sind dann diese typischen Schwarzwalddörfer, Gutach, Triberg und so weiter bis nach Donaueschingen. Und das liegt schon sehr idyllisch. Also es ist eine hügelige, ja, Weinberge, hügelige Landschaft, Weinberge, sehr lieblich, würde ich sagen. Und Offenburg ist eine ungefähr 50.000 Einwohnerstadt. Das ist jetzt nicht so klein, dass man es ländlich nennen kann, aber es ist auch nicht so groß, als dass da jetzt was los wäre. Und es hat ein paar schöne Ecken, wie es in dieser Gegend oft gibt, alte Häuser, Fachwerkhäuser und so. Aber natürlich auch so die üblichen Bausünden, 70er Jahre Fußgängerzone und so, in denen nur noch Ramschläden sind und so. Also dieses ganz typisch westdeutsch, bisschen gesichtslos. Aber
hat sich da viel verändert? Also wenn du da heute hinfährst, findest du noch Ecken wieder, die nach wie vor aussehen wie damals? Oder musst du da schon sehr suchen?
Nein, eigentlich hat sich so viel nicht verändert. Also ich kann mich da gut zurechtfinden und erinnere mich da eigentlich an jeden Pflasterstein. Meine Eltern, die nach wie vor dort leben, würden widersprechen und würden sagen, das hat sich natürlich alles unglaublich verändert und hier ist ja das und da ist das gebaut worden und so, aber das fällt mir nicht so auf.
Wenn du jemanden zu Besuch hättest, du fährst nach Frankreich und du sagst, wir machen mal kurz Halt bei meinen Eltern und du würdest dieser Person den für dich damals schönsten Platz zeigen, als Versteck oder als Ausblick oder als was auch immer, wo würdest du die Person hinführen?
Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Also es gibt in Offenburg einen Ort, der sehr, sehr wichtig für mich war und ich würde zumindest diesem Freund oder dieser Freundin den Eingang zu diesem Ort zeigen und das war ein Jugendzentrum namens Kessel.
Ah, was da gearbeitet, ne?
Genau, und das lag unter einer Schule und war ein ehemaliger Fahrradkeller und das war total interessant. Das war so etwas, was man gerne als Heterotopie bezeichnet, als eine örtliche, als eine sozusagen ortgewordene Utopie, wo die normalen Regeln der bürgerlichen Gesellschaft außer Kraft gesetzt sind. Und es war auch ein bisschen fake, weil es war natürlich nur ein städtisches Jugendzentrum, aber man konnte da so tun, als sei es ein ganz, ganz wilder Punkclub. Und wir haben da mit vielen Freunden zusammen gearbeitet und auch Konzerte veranstaltet. Also es war dann teilweise auch wirklich ein Punkclub, weil sogar Bands aus Übersee, dahin kamen Punk- und Hardcore-Bands auf Tour. Also es war so ein bisschen ein Mittelding, wie man spielt Clubbesitzer, obwohl man erst, ich weiß nicht, 16, 17, 18 ist. Aber es war auch tatsächlich ein bisschen so. Und ich bin da aufgetreten mit meinen ersten Bands, die wir so in Offenburg, ich mit Freunden und Freundinnen hatte. Und das ist ein Ort, der ganz, ganz wichtig war, weil er ganz prägend war für die musikalische Geschmacksbildung und für die Charakterbildung und weil man da, weil es ein Freiraum war.
Wollte ich gerade sagen, es klingt so, ihr seid so unterm Radar geflogen, genau, wahrscheinlich, ne?
Genau.
In diesem behüteten, möglicherweise kleinen, in so kleineren Städten, genau, kann man sich nicht gut verstecken. Das, genau, was da passiert, wird von anderen zur Kenntnis genommen.
Genau.
Aber du sagst den Eingang.
Genau, und das war eben und das sieht, glaube ich, heutzutage anders aus. Und ich glaube, den Ort gibt es auch nicht mehr. Vielleicht ist er auch umgezogen oder so, das müsste ich mal recherchieren. Aber der Eingang war eben so charakteristisch, weil er war über und über mit Graffiti und so. Und da ging so eine Rampe runter und dann nochmal ums Eck. Und das war schon für Außenstehende auch ein bisschen gruselig. Und es geisterten natürlich auch in Offenburg dann die wildesten Gerüchte herum, dass seine Drogenhöhle und all sowas. Weil wir wirklich Punks waren und das war für Otto Normalverbraucher in Offenburg war das wild und also zumal zu dieser Zeit, das war ja dann so Ende der 80er, 88, 89 und da gab es das noch nicht so oder war das nach Offenburg auch noch nicht so vorgedrungen. Also das wäre so ein Ort, der so wichtig für mich ist, wo ich so viel prägende Erfahrungen gemacht habe. In Liebe, Partnerschaft, Freundschaften, Zerwürfnisse, all sowas. Das würde ich jemandem zeigen. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob man noch so viel davon sehen wird heutzutage. Aber es ist interessant, dass es solche Orte gibt und auch fast in jeder Klein- und Mittelstadt in Deutschland. Und das ist eine nicht zu unterschätzende
Das sind wie so Biotope tatsächlich.
Genau, ne? Das meinte ich, Biotope. Du sagst Biotope, ich sagte Heterotopie, aber das, ich meine genau dasselbe. Und das ist eine nicht zu unterschätzende Entwicklung, glaube ich, der Spät-68er-Bewegung, die sozusagen, und auch des Föderalismus in Deutschland, dass sozusagen in jeder dieser kleinen Städte existieren diese Nischen, irgendein Kiffercafé oder eben so ein Punk-Jugendzentrum oder so, wo man sich schon als Jugendlicher Freiräume schaffen kann und nicht so sehr unter Beobachtung ist.
In alle Richtungen natürlich. Ne? Genau. Das kann auch in die andere Richtung gehen. Auch das kennt man, dass Jugendzentren dann zu Treffpunkten rechter Gruppierungen werden oder so. Ne?
Das also, gibt es natürlich auch, genau.
Also gerade in ländlicheren Strukturen, das wenn man dann weiß, es gibt diesen einen Jugendtreff, der wird dann
gekapert.
Ja, ne? Möglicherweise. Genau. Ja, also die Stärkeren haben dann das Recht da. Aber ich kenne das auch aus Hannover noch. Da gab es die Kornstraße, das unabhängige Jugendzentrum, da gab es Punkkonzerte und so weiter. Und
nun ist ja Hannover eine ziemlich große Stadt.
Das will ich sagen, das will ich meinen. Das ist eine. Man kommt nicht einfach so aus Hannover. Nein.
Und Hannover ist ja auch das Epizentrum des Deutschpunk.
Nein, aber tatsächlich ist damals, was Musik angeht und was die Punkszene angeht, also das muss man gerade ausgerechnet Hannover wirklich zugutehalten, da ist viel passiert. Da gab es Labels, interessante Bands, die zumindest auch im Umland. Ne?
Hannover Hardcorehausen hieß es damals. Guck das war das an. Epizentrum der deutschen Hardcore-Bewegung.
Puh, ja. Mein lieber Spitz. So, die nächste Musik. Und zwar Dinosaur Junior hast du mitgebracht mit I Ran Away. Wofür steht der Song?
Also das ist einer der neuesten Songs von Dinosaur Junior. Mich freut wahnsinnig, dass es die Band immer noch gibt und dass sie immer noch so gut sind. Ihr Album You're Living All Over Me war für mich ein ganz, ganz wichtiges, als ich 17 war, kurz vorm Abi und da im Kessel rumfing und da selber auch Platten aufgelegt habe. Und es war für mich wie eine Epiphanie. Ich dachte, so eine Musik möchte ich gern machen.
Was ist eine Epiphanie?
Eine Erleuchtung. Denn sie haben etwas geschafft, was es vorher noch nicht gab. Sie haben die Melodiosität von The Cure mit Punk und Hardcore gemixt und das aber alles in so einer Hardrock, mit so einem bisschen so einer hippiehaften Hardrock-Geste, mit Gitarrensoli ganz lang und mit der Krachigkeit, mit dem Noise-Faktor von Neil Young gekreuzt und so. Und das ist, also das, was da so zusammen amalgamiert wurde, das ist eigentlich die Quintessenz dessen, was ich mag bei Musik. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Einfluss für die ersten Alben von Tokotronic.
Zusammen amalgamiert Epiphanie. Der Sänger und Songwriter der Band Tokotronic, Dirk von Lotso, ist heute hier zu Gast. Er ist auch Autor, hat ein neues Buch geschrieben, zu dem wir gleich kommen. Erst muss er noch durch das ABC durch, aber wir sind erst bei Buchstabe F. Freundlichkeit oder Furcht?
Das sind so gute Begriffe, die du ausgewählt hast. Da kann ich mich überhaupt nicht entscheiden. Also Furcht finde ich total interessant. Furcht und Angst, obwohl das ja eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber damit kann ich mich identifizieren, weil ich immer schon und schon als Kind sehr, sehr ängstlich war und bis heute ängstlich bin.
Interessant, sag mal bitte, wie du das unterscheidest, Furcht und Angst.
Na, Furcht hat man vor etwas, zum Beispiel vor einem Hund, der einen anfällt, und Angst ist eher was frei Flottierendes, sagt man. Also das gibt keinen wirklichen Grund für die Angst.
Keine konkrete Angst.
Ja, also das Konkrete wäre die Furcht.
Aha.
Mhm. Und Angst, finde ich, ist eher so ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, die Antizipation von irgendwelchen schrecklichen Ereignissen oder so. Und das kenne ich wahnsinnig gut. Herzklopfen oder irgendwie, also einfach Angstzustände. Und das kenne ich auch schon als Kind und das begleitet mich mein ganzes Leben. Ich finde es aber auch nicht so schlimm, weil es unglaubliche Energien freisetzen kann.
Wenn du draußen bist wieder oder wenn du auch in dem Moment selbst?
Es ist halt eine Grenzsituation. Man merkt einfach, man muss irgendwas tun und meistens macht man das Falsche. Also ich zum Beispiel fange dann immer an, wie wild zu rauchen. Das macht aber alles nur noch schlimmer. Aber es ist natürlich so ein geiles Gefühl, sich in diesen Zuständen dann eine Zigarette anzuzünden und sowas in die Lunge zu pusten. Ne? Das gibt einem irgendwie Kraft. Und also ich habe es eigentlich nie bereut, wenn ich Angst oder Angstzustände hatte, weil ich das Gefühl hatte, irgendwas Gutes kommt dann immer dabei raus.
Es hat zugenommen, ne? Möglicherweise entweder die Auslöser dafür oder das Bewusstsein darüber. Ich habe das Gefühl, dass Angstzustände und Panikattacken, dass beide Begriffe mir in den letzten 15 Jahren begegnet sind und davor kaum. Mhm. Also, wenn man sich die Welt momentan anschaut, würde das auf jeden Fall drauf einzahlen. Aber vielleicht ist, wie gesagt, auch das Bewusstsein stärker geworden.
Das glaube ich schon auch. Das hat mit Sicherheit was damit zu tun. Mhm. Also, das ist diese berühmte Frage, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Ja. Ne? Gibt es eine Begrifflichkeit davon, genauso wie mit Burnout und Depressionen und so? Nehmen die Sachen zu? Oder nimmt sozusagen die Bezeichnung der Sachen zu und bekennen sich mehr Leute zu diesen Zuständen. Also für mich war es so, eben schon als Kind kenne ich diese unglaublichen Angstzustände und die man eben sozusagen, wo man sagt, man bekämpft dann, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Nikotin oder den Zigaretten, man bekämpft Feuer mit Feuer, man guckt dann noch mehr Horrorfilme oder Grusel, liest noch mehr Gruselgeschichten und so, um dieser Sache Herr zu werden. Also das ist alles etwas, was mir sehr, sehr vertraut ist und was mich sehr geprägt hat, auch meine Vorlieben, ästhetischen Vorlieben. Deshalb würde ich schon sagen, Furcht, meine damit aber eigentlich Angst.
Du bist ja relativ furchtlos, aber vielleicht spielte Furcht da auch, vielleicht war Furcht so was wie ein Beimotor oder so. Als du merktest, dass du als Junge, als Teenager anders bist. Vielleicht, auch da weiß ich nicht, das kannst nur du beurteilen, Huhn oder Ei, hast du dieses Anderssein gefeiert, weil du wusstest, dass du hast sowieso keine Wahl? Oh ja, das war jetzt der Hund, das war keine Zustimmung meines Gastes. Denn das eine ist ja, dass Kinder und Teenager oft eigentlich dazugehören wollen in diesem Alter und darunter leiden, wenn sie es nicht tun und eigentlich alles machen, um auch so auszusehen und dieselbe Musik zu hören. Und bei dir, wahrscheinlich hattest du da keine Wahl. Du hast das provoziert, du schreibst Geschichten, in denen du erzählst, dass es für dich auch teilweise ein Spießrutenlauf war, durch die Stadt zu gehen und dann wurdest du als Schwuler beschimpft und so weiter. Welche Rolle spielte die Furcht in solchen Momenten oder war die da weg?
Ja, das ist sehr, sehr schön von dir beobachtet, weil tatsächlich so ängstlich ich bin, so furchtlos bin ich in manchen Dingen. Also ich habe zum Beispiel, ich bin teilweise fahrlässig furchtlos, dass ich in Städten, die ich nicht kenne, in Gebieten rumlaufe, wo mir hinterher Leute sagen, das hättest du niemals machen dürfen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und so, und das sind Dinge, die ich komplett ausblenden kann. Und da, so hat sich's vielleicht auch damit verhalten. Also ich Furcht vor dieser Zurückweisung oder so, die man so hat, wenn man als Teenager aneckt oder so, die hatte ich eigentlich nie. Und das habe ich vielleicht tatsächlich auch eher gesucht. Das ist natürlich so eine doppeldeutige Sache. Man sucht die Anerkennung in der Ablehnung. Das ist das Prinzip Punk, ne?
Wenn ich das richtig verstehe, und das soll jetzt nicht so laienpsychologisch klingen, aber hast du auch, glaube ich, wahrscheinlich oder hoffentlich bis zum heutigen Tag immer ein gutes Backup deiner Eltern gehabt? Also das, was ich so liest zwischen den Zeilen, wenn die auch mal kurz erwähnt werden, habe ich zumindest den Eindruck, es war jetzt nicht wichtig, sich wahnsinnig gegen die aufzulehnen. Du bist in den Keller gezogen, ins Souterrain, dass du dann da irgendwie deinen eigenen... Okay, da sehe ich schon an deiner Reaktion ein bisschen. Aber es ist ja gesund, es gehört ja dazu.
Ja.
Ich will nur darauf hinaus, dass wenn man weiß, dass unterm Strich sind die da, notfalls fangen sie einen auf, wie auch immer. Ne? Wenn man dann nämlich, wenn du deinen eigenen Weg suchst und da konfrontativ und auch recht provokativ mit Schottenrock und Strass-Jeansjacke durch Offenburg marschierst,
Glamrock.
Du weißt, ja, der Erfinder des Glamrock.
Oder Malcolm McLaren oder ja, so, ne?
Das ist schon ziemlich mutig gewesen, weil heute in Berlin das zu tragen, da gehört nichts dazu, da dreht sich niemand um. Aber es damals in Offenburg zu tragen, das ist eine Ansage.
Naja, es hilft natürlich, wenn es Schubladen gibt. Daher auch dieser sehr frühe Song von uns, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Wenn man weiß, dass man in diesem Moment irgendwie Fashion ist oder Teil der nicht existenten Offenburger New Romantic Bewegung oder irgendwie sowas oder Punk, dann fühlt man sich sicherer. Und das ist natürlich das Tolle daran, dass es heutzutage solche Begrifflichkeiten gibt wie Genderfluidity oder Non-Binarität oder all sowas, weil das natürlich jungen Menschen total hilft, weil sie wissen, sie sind nicht alleine und es gibt das und sie können sich darunter subsumieren. Und so wie es war, meinerzeit waren es vielleicht nicht so sehr diese Identitätsfragen, sondern eher Maskeraden, wo man sagt, heute bin ich eben totaler Fan von, ich weiß nicht was, Malcolm McLaren oder Vivian Westwood oder irgendwie sowas oder hab darüber im Spiegel gelesen, über die Punkbewegung oder über die ersten Klamotten und so und das schützt einen natürlich vor der Zurückweisung, weil man weiß natürlich etwas, was die anderen nicht wissen, das ist ein geheimes Wissen.
Naja, interessant, wie du es erklärst. Das Meer hast du mitgebracht, Mascha Corella, mit dir. Ein gemeinsamer Auftritt. Gib uns noch ein Stichwort dazu, bevor wir es hören.
Achso, ich bin schon dran. Entschuldigung.
Du hast doch deine Schokokugel im Mund. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das hier ist eine sinnliche Sendung.
Das ist sehr sinnlich. Mascha Corella ist eine Freundin von mir. Und sie hat ein wirklich wundervolles Album gemacht, das heißt Woanders, auf dem sie Gedichte von Thomas Brasch, dem Berliner Dichter und Autor, Theaterautor Thomas Brasch, vertont. Diese Gedichte sind wirklich fantastisch. Ich kannte sie vorher nicht. Mascha hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie existieren. Es gibt ein ganz dickes Buch, das heißt, sie nennen es Schrei, wo seine gesammelten Gedichte und Notizen drin sind. Kann ich nur empfehlen. Und sie hat aus diesen Gedichten Zeilen exzerpiert und daraus Songs gebaut. Und einer davon ist das wirklich wunderschöne Lied Das Meer, das sie mir geschickt hat und gefragt hat, ob wir es zusammen singen wollen. Das haben wir dann auch getan auf ihrem Album und bei ihrer theaterszenischen Konzertperformance im Hau.
Ich tausche ein offenes Meer für meinen letzten Gedanken. Ich will sehr still und sehr ins Blaue schwanken, dass ich nichts verlasse, wenn ich nicht mehr bin. Dass mich keiner hasse, dass ich nichts vermisse, wenn ich nichts mehr bin.
Ich tausche ein offenes Meer.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Autor, Sänger und Komponist Dirk van Lotso ist heute hier zu Gast. Und weiter geht's im Alphabet. Gewohnheit oder Gästebett?
Gewohnheit.
Gut, und was da?
Ich bin ein Gewohnheitsmensch, muss ich zugeben. Ich habe Rituale und ich habe so bestimmte Regeln und die müssen auch eingehalten werden. Da bin ich ein bisschen spießig.
Von anderen oder von dir? Beides?
Ja, oder beides. Die anderen müssen sich dann danach richten.
Manchmal woran würde ich das merken?
Also zum Beispiel, es muss zwischen 18 und 19 Uhr gegessen werden.
Das meinst du nicht ernst?
Doch. Sonst drehe ich durch.
Oh, toll, dass ich dich gleich noch im Interview zu Toast Hawaii habe. Also alle Menschen, die wissen wollen, welches Verhältnis Dirk von Lotso zum Essen hat, können sich dann auch nochmal ein gesondertes Interview anhören. Aha, okay. Auch wenn du lange geschlafen hast, auch wenn sich der ganze Tag nach hinten verschoben hat, ist ja egal?
Gut. Ja. Also das sind so komische Rituale und Regeln. Ich kann da nicht gegen an. Und das gebe ich auch zu. Und ja, andere fallen mir, es ist immer so, wenn man gefragt wird, fällt einem nichts ein. Ne? Aber es gibt, da gibt es zig solche Sachen.
Okay, ja. Also ich meine, eine Struktur.
Ja, eine Struktur.
Hat man ja eh, also, und ich will jetzt auch nicht zur Ehrenrettung irgendwas tun. Das hast du gar nicht nötig, gar nicht. Jeder kennt das ja aus seinem eigenen Leben. Nur meistens sind diese Strukturen vermeintlich von außen vorgegeben. Wenn du aber Freiberufler bist, das muss man sich einfach auch vergegenwärtigen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Kostet es vielleicht auch wirklich ein Stück Arbeit und Erfahrung, in so eine Struktur, in so einen Ablauf erstmal reinzukommen und sich den zu geben, sodass der auch Sinn macht, ne? Denn wenn du...
Naja, bei dem Essen ist es so, ich habe dann einfach wahnsinnigen Hunger.
Na, das ist ja nun Grund Nummer eins, um zu essen, deine innere Uhr.
Und ich weiß, ich habe eine innere Uhr, dann habe ich Hunger, und wenn ich unterzuckert bin, dann werde ich unausstehlich. Und deshalb muss ich, aber viele meiner Freundinnen und Freunde leiden das sehr darunter, dass ständig gegessen werden muss.
Das ist toll.
Und so immer, ach nee, dann muss man doch eigentlich zu Tisch, weil wie können wir denn jetzt proben, das ist doch eigentlich.
Hafermilch oder Heimat?
Also Heimat finde ich einen ganz doofen Begriff.
Interessant, dann lass uns doch ein, zwei Sätze darüber verlieren.
Ja, Heimat finde ich mörderisch irgendwie.
Was heißt das?
Ja, ich finde, das ist, irgendwie ist das ein blutbefleckter Begriff. Ich finde das furchtbar, würde ich nie verwenden. Gibt bestimmte Begriffe, die ich nicht benutzen würde, und Heimat gehört dazu. Ich kenne natürlich das Gefühl, geborgen zu sein, sich an gewissen Orten oder so, aber Heimat ist für mich kontaminiert.
Es heißt ja, home is where the heart is, und damit ist ja nicht ganz das gemeint.
Das ist ein Zuhause.
Ja, eben, aber weißt du zufällig, gibt es im Englischen und im Französischen beispielsweise die Worte Heimat, weißt du das? Oder ist das so ein deutscher Begriff, sodass man auch wirklich sagen kann, das ist mit der Geschichte auch möglicherweise gleich, das geht damit einher.
Du kannst Fragen stellen, das gibt es bestimmt. Gab es nicht diese Agentenserie Homeland? Heißt das nicht sowas wie Heimatland oder so?
Dann wären wir wieder bei Home. Dann wären wir wieder so bei, dann gibt es diesen Ausdruck vielleicht gar nicht im Englischen. Wir gucken gleich mal nach, einfach parallel. Aber ich habe dir auch versprochen, dass du gar nicht so lange auf die einzelnen Themen eingehen musst. Insofern bist du wieder frei. Intellekt oder Internet?
Intellekt.
Und wie geht's dem Intellekt? Was ist mit dem? Ist der ganz froh, wenn er mal durch Propofol abgeschaltet wird?
Naja, also ich finde, ich will es mal andersrum sagen, ich finde nichts blöder und reaktionärer als Anti-Intellektualismus.
Was ist das? Was muss ich mir darunter
vorstellen?
Also
wenn Leute sagen, dies und das sei ja total verkopft oder das sei ja irgendwie hier so ein verstiegenes Zeug oder das denn hier für krude Theorien und so, das finde ich grundsätzlich blöd, weil das ist sowas Volkstümliches, was meistens in der Heimat praktiziert wird. Und ich bin aber jetzt auch kein Mensch, der nur vom Intellekt ausgeht und nicht vom Bauch oder der Gefühle nicht zulässt oder so. Und mir ist auch Intellektualität nicht wichtig. Ich finde nur ex negativo gesagt, ich finde doof, Leute ihres Intellektualismus zu bezichtigen. Deshalb würde ich immer sagen Intellekt. Und zu Internet kann ich sagen, ich bin sowas von absolut null Internet-affin und Computer-affin und so. Deshalb, ich bin da der Schlechteste.
Du musst nie was zum Zweiten
gut,
sagen.
Gut, muss ich nicht. Ich überfülle hier.
Jesus oder Jugendkultur?
Warum nicht Jesus?
Warum nicht? Ja. Es gibt ihn nun schon so lange.
Es gibt ihn ja nun schon so lange. Er war ja, nee, es war nicht alles schlecht.
Es war nicht alles schlecht. Er hat's gut gemeint.
Er hat ja doch nun so ein manches Wunder getan. Und ich würde sagen, Jesus, das ist mir jetzt näher.
Konsum oder Komplimente?
Konsum. Ich habe ein gutes Verhältnis zum Konsum. Ich konsumiere sehr gern. Also alles, ich muss alles in mich hineinfressen.
Du hast mal gesagt, das war vor der Pandemie, dass du glaubst, dass es keinen Menschen gibt, ich weiß nicht, ob auf Deutschland oder auf die ganze Welt bezogen, der mehr Toilettenpapiervorräte hat.
Das stimmt. Das wird so kolportiert, weil ich das in meinem Buch aus dem Dachsbau geschrieben habe. Ich schreibe aber auch, das wird dann nie dazu gesagt, das ist eine Phantasmagorie, das ist eine Albtraumvorstellung, dass ich das Toilettenpapier dazu verwende, mich wie eine Mumie einzuwickeln.
Dich wohlzufühlen, das stimmt.
Genau, um mich wohlzufühlen. Also das ist sozusagen eine Abschottung vor der Wirklichkeit. Okay. Ein Kind, das sich mit dem Toilettenpapier, der auf dem Klo, dass sich das umwickelt wie und Mumie spielt.
Wobei, ich finde das ganz furchterregend, diese Vorstellung. Hast du gar nichts Klaustrophobes an dir?
Doch, total. Aber ich finde diese Art von ganz einfacher Form von Verkleidung reizvoll.
Die geht, okay. Wobei man darf sich wirklich nicht, man darf sich nicht bewegen. Es reißt sofort wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Okay.
Klaustrophobisch bin ich über alle Maßen.
Und musikalisch. Mit 14 hast du zum ersten Mal eine Gitarre gehabt. Ich glaube, das erste war eine Leihgitarre und dann hast du aber ziemlich schnell eine bekommen, ne? Oder hast du gleich eine bekommen?
Ja, irgendwie so, genau.
Okay, und auch gleich Noten gelernt?
Nee, Noten kann ich überhaupt nicht, aber ich habe gleich angefangen, Lieder zu schreiben.
Wahnsinn.
So, mit den wenigen Akkorden, die ich hatte. Peter Burschs Gitarrenbuch kennen vielleicht manche ZuhörerInnen. Das ist war so ein Buch, wo man ohne Noten Gitarrengriffe lernen konnte, anhand von bekannten Popsongs, Beatles und so, Rolling Stones. Und manche von diesen Songs haben nur wenige Akkorde, Painted Black zum Beispiel.
Und gerade Punk ist zum Beispiel super.
Punk-Songs, Akkorde. Drei Akkorde. Und dann konnte ich diese ganzen Akkorde, und das sind im Wesentlichen auch die Akkorde, die ich heute noch kann. Und dann habe ich angefangen, daraus eben Lieder zu basteln und das so mit so einem falschen mir Fantasie-Englisch die zu singen.
Die Kranken war zumindest eine Band.
Genau, das war dann eine deutsche Fantasieband, genau.
In der Schule habt ihr, glaube ich, Musik gemacht. Dann gab es erste Auftritte, auch im Kessel, denke ich mal.
Ja, mit Die Kranken, glaube ich, nicht. Das war dann eine spätere Band. Ich hatte so mit denselben Leuten jeweils wechselnd zu unserer musikalischen Vorlieben verschiedene Bandkonstellationen. Aber mit einer von denen sind wir bestimmt im Kessel aufgetreten, klar.
Du hast auch so Zwiegespräche mit dir geführt, du hast Interviews erfunden. Was wäre so eine Band, die du damals gerne kennengelernt hättest? Oder ein Sänger oder eine Sängerin, ein Künstler, Künstlerin? Und die du heute immer noch nicht kennst? Also wo du denkst, würde ich gerne mal mit der oder mit dem würde ich gerne mal essen gehen oder mal sprechen?
Also da auf Letzteres bin ich gar nicht so erpicht darauf, die Leute kennenzulernen. Aber damals habe ich mich mit vielen Musikerinnen und Musikern total identifiziert. Einfach weil ich so irre viele Musikzeitschriften gelesen habe, stapelweise. Ich habe die fast auswendig gelernt, weil ich mich eben in diese Welt hineingeträumt habe. Und da gibt es ganz viele Figuren, die mir heute noch irre nahe sind. Die meisten davon sind leider schon tot. Ne?
Brian Wilson hat mich gestern jemand draufgebracht. Ein ehemaliger Praktikant von euch. Benjamin von Stuttgart war.
Ah, okay. Also an Brian Wilson, das wäre was ich erst später kennengelernt hätte. Aber zum Beispiel ein totaler Held meiner Jugend war Jeffrey Lee Pierce von Gun Club. Das fand ich toll. Und das hat mich irre fasziniert und auch verstört. Und diese Songs, die so krass sexuell sind und bösartig und dann dieses Geheule und Gejaule und das Abgründige und so und das also ob ich den gerne kennengelernt hätte, weiß ich nicht, aber mit dem habe ich mich irre identifiziert. Oder Lawrence, den Sänger von Feld, auch eine tolle Band. Oder Morrissey natürlich.
Ja, klar. Wir spielen den nächsten Song von dir und zwar The Pressure von deinem Lieblingsrapper.
Nas. Genau.
Warum hast du dieses Lied ausgesucht?
Ja, ich finde, der hat so tolle Albentitel und so tolle Songtitel. Ich finde, The Pressure ist ein wahnsinnig toller Songtitel. Er hat einen sehr bekannter Song von ihm, heißt The Message. Und er hat diese tollen Albumtitel. Da gibt es verschiedene, wie bei Filmen, da gibt es verschiedene Nummerierungen. The King's Disease 1 bis 3 oder so heißen diese Alben. Das finde ich ganz toll. Und dieser Song The Pressure gefällt mir außerordentlich gut.
pressure weigh a ton, it's getting too heavy. Had to inspire them again like I didn't already. Real ones still around, release the confetti. Godson across the belly.
Radio 1, die Hörbarust. Sie können dieses Gespräch, falls Sie jetzt erst einschalten und denken so, oh nein, ärgerlich, als Podcast nachhören. Dort finden Sie, was heißt dort, in der ARD Audiothek, bei Spotify, bei Apple, Podigy, auf allen möglichen, bei YouTube, Podcast-Portalen, können Sie sich diverse Gespräche anhören, zum Beispiel mit der Pornofilmproduzentin Polita Pappel, dem Fotografen Olaf Heine, Albrecht Schuch, Thorsten Sträter, Maria Schrader, Andreas Pietschmann, Keschrau Beros, Dani Levy, Monchi habe ich schon erwähnt, genau, Judith Holofernes und so weiter und so fort. Heute ist Dirk van Lutzow zu Gast und wir sind beim Buchstaben L. Lederjacken links sein.
Also zugegebenermaßen zuerst war die Lederjacke und dann das links sein.
Du musst sie nicht in Verbindung setzen miteinander. Ist links sein heute leichter oder schwieriger als früher?
Die Frage kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Irgendwie ist das so in meiner DNA drin. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich könnte es jetzt auch nicht begründen. Es ist kompliziert.
Ja, es ist kompliziert. Gibt es eigentlich irgendetwas, was nicht kompliziert
ist? Nein, wenig.
Ja, gut. Melancholie, Männlichkeit.
Melancholie.
Okay.
Ist mir irgendwie nah. Das ist das Leben unter dem Saturn. Das finde ich ganz schön.
Was heißt das?
Der Saturn ist der Planet der Melancholie.
Ach.
Und wenn man unter dem Saturn lebt, die Menschen, die melancholisch sind, leben das Leben unter dem Saturn. Das ist so eine Redewendung, das finde ich irgendwie schön. Das hat was.
Und wie würdest du einer Nicht-Melancholikerin Melancholie in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Ein gedämpftes Gefühl, in dem man in einer leichten Traurigkeit verbunden mit Sehnsucht komfortabel ist.
Und warum ist es schön, traurig zu sein?
Ich kann es nur für mich beantworten. Ja. Mich beruhigt es etwas. Ich bin oft so aufgekratzt und wenn ich in einem melancholischen Mut bin, wie man sagt, dann bin ich oft sehr ruhig und irgendwie schaffe es, irgendwie kontemplativ zu sein und Dinge wirklich auf mich wirken zu lassen, wofür ich sonst zu rastlos bin.
Nihilismus, Nachbarn.
Na, sag ich mal Nachbar. Ich habe sehr nette Nachbarn. Ja,
das ist doch schon gut, guck, reicht schon. Und letzter Buchstabe erstmal O wie Orthopädie. Oder Offenburg. Ich weiß, dass dein Rücken, also das weiß ich natürlich, weil du darüber auch schreibst.
Ja, Orthopädie ist mein neues Steckenpferd. Ja, hier, hallo. Hobby-Orthopäde. Das ist ein Bänderriss? Oder?
Ja, ich hab einen Ermüdungsbruch.
Oh, okay.
Das klingt, ja, es klingt erstmal, ich bin sehr froh, dass es so klingt, dass man erstmal denkt, oh, wahrscheinlich bist du zu viel die Skipiste. Nein, Ermüdungsbruch ist einfach nur ein anderes Wort für, ja, meine alten Knochen, meine kaputten Füße, Fehlstellungen. Und da sagt ein Knochen dann halt mal, gut, okay, jetzt muss ich brechen. Es ist ja Gott sei Dank nicht ganz so schmerzhaft die ganze Zeit. Ich sitze hier mit so einer Art Skischuh. Ja. Und ganz gentlemanlike hast du darüber total hinweggesehen und mich noch nicht einmal darauf angesprochen. Deswegen vielen Dank dafür. Aber deswegen,
das macht man nicht.
Okay.
Da sieht man drüber hinweg.
Ja,
aber jetzt,
ja,
wo du sagst, würde ich sagen, könnte von Balenciaga sein oder etwas.
Ja, natürlich, weil ich noch einen zweiten hätte, oder? Ja, du hast völlig recht, na klar. Du hast Rückenschmerzen. Du musst richtig blöde Gymnastik machen, ne? Oder macht dir das Spaß?
Ja, also das habe ich irgendwann vor 3 Jahren, ziemlich zeitgleich mit dem Beginn der Pandemie bekommen, obwohl es nicht miteinander in Verbindung zu bringen ist, davon bin ich überzeugt. Mhm. Und das hat mich echt überrascht, weil ich vorher nie Rückenschmerzen hatte. Und dann aber so heftig und so chronisch, dass ich von Orthopäde zu Orthopäde gerannt bin und von Osteopathin zu Physiotherapeut und von was es noch alles gibt an Heilern und Schamanen. Und das ist ein sehr, sehr desillusionierender Prozess, weil das kennen bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, nichts hilft so richtig. Und ich habe es aber so ein bisschen in den Griff bekommen, dadurch, dass ich eben weniger gehe, versuche ein bisschen. Ich habe halt auch immer sehr viel Sport gemacht, gejoggt, viel gelaufen, überlastet. So, das geht natürlich auf den Rücken und eben so ein bisschen mehr auch in Richtung Yoga mich vorgetastet habe. Dabei hat mir die großartige YouTube-Yoga-Lehrerin Mady Morrison.
Toll, die würde ich so gerne mal einladen.
An die ich mein Herz verloren habe. Sehr geholfen. Also wir danken Mady Morrison für ihre Dienste an der Menschheit.
Die sieht unglaublich aus. Sie sieht aus wie ein Hologramm und dann sitzt, ich habe mir das einmal angeguckt, ach, hätte ich doch schon nachgeturnt. Da bist du schon weiter als ich. Dann sind da so tolle Pflanzen und Vorhänge, die so in der Sonne irgendwo reinwehen und ein Hund ist da manchmal.
Hund,
genau. Naja, gut, den Hund, den habe ich schon.
Ja, den Hund hast du.
Die Vorhänge habe ich auch.
Ja, also.
Die Sonne, das ist der Uhrzeit geschuldet, dass hier nichts reinscheint. Okay. Jetzt eine Stimme fragt, trinkst du denn genug? Denn Rückenleute, Experten machen klar, dass diese Dinger zwischen den Bandscheiben entweder wie Rosinen oder wie Weintrauben aussehen, je nachdem, wie viel Flüssigkeit im Körper ist. I don't know.
Eigentlich habe ich mein ganzes Leben immer ganz ordentlich getrunken.
Gut, wir sprechen jetzt erstmal gleich über Ich tauche auf. Aber erstmal spielen wir den nächsten Song Terry Hall im Duett mit Sinead O'Connor. All kinds of everything.
Terry Hall ist einer meiner Lieblingssänger und Helden meiner Kindheit, Sänger der Specials. Und er ist leider kürzlich verstorben. Und um ihm zu ehren, dieses wirklich herzzerreißende Duett eines alten Grand Prix d'Eurovision de la Chanson Titels aus Irland.
Dirk von Lozo, Sänger und Songwriter der Band Tokotronic, ist heute hier zu Gast. Wir haben vorhin über den Begriff Heimat kurz gesprochen und Miriam war so freundlich, mal nachzuschauen. Auf Französisch ist es Ville Natale, also das ist die Geburtsstadt, und im Englischen ist es Hometown, also dann doch etwas anderes als unser Begriff von Heimat, der ja aber auch, glaube ich, nicht wirklich fest definiert ist. Also man könnte ihn ja im Grunde wie so eine Muschel aus der Umhüllung lösen, indem man, und das tun Menschen, glaube ich, auch, Heimat mit dem Platz verbindet, in dem sie sich wirklich geborgen fühlen oder wohlfühlen oder wo die Familie lebt oder wo die Musik spielt, im wahrsten Sinne des Wortes oder so.
Ja, also mit der Geburtsstadt oder so, das hätte ich kein Problem. Und natürlich, damit verbindet man immer etwas, das ist klar.
Und nicht nur das Beste. Aber manchmal schon. Okay, ich tauche auf. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, kostet 22 Euro. Das ist ein in jedweder Hinsicht besonderes Buch. Du hast vorhin schon Tagebuch dazu gesagt, weil es so daran erinnert, als seien es Tagebucheinträge. Es beginnt am 21. März an deinem Geburtstag 2020. Da geht auch gerade die Pandemie los, man realisiert, dass es sowas gibt wie eine Pandemie, noch ganz unschuldig will ich es gar nicht nennen, weil es hätte auch noch schlimmer sein können. Zu diesem Zeitpunkt wusste man einfach gar nicht, was passiert. Wie bist du auf die Idee gekommen, dann das zu tun, ein Jahr lang wirklich jeden Tag etwas zu schreiben?
Ja, es war für mich so eine Art Ordnungsprinzip, so wie das ABC bei dem DAX-Bau. Und ich liebe diese Ordnungsprinzipien. Ich glaube, ich brauche die, um Gedanken entfalten zu können. Ich bin kein wirklich geborener Romancier, der sich so Plots ausdenkt und tu mich da schwer. Aber wenn ich so ein Gerüst habe, so ein Gerippe, dann kann ich das füllen. Und deshalb ist es vielleicht auch doch eher ein Tagebuchroman als ein wirkliches Tagebuch, weil es ist doch sehr stark fiktionalisiert. Und das ist auch ein bisschen der Sinn der Sache gewesen. Und mein Grundgerüst war eben vom 21. März 2020 bis 21 Tagebuch zu schreiben, jeden Tag etwas aufzuschreiben, von meinem 49. bis zum 50. Geburtstag. Einfach, weil mir das so eine schöne Schwelle im Leben erschien. Und das hatte ich eigentlich auch schon die längste Zeit vorgehabt. Und dann kam zusätzlich natürlich noch 3 Tage, bevor das Vorhaben beginnen sollte, der erste Lockdown. Und das hat dem Ganzen natürlich eine ganz besondere Färbung verliehen.
Ich erwarte da gar keine bestimmte Art von Antwort, aber es ist 2 Jahre her, dass du es beendet hast. Mhm. Warum hat es so lange gedauert, bis es zum Buch kam?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe das geschrieben vom 21. März 20 bis 21. Dann habe ich es liegen lassen, habe es überarbeitet, habe jetzt nichts umgeschrieben oder neu dazu gedichtet, aber ich habe sehr viel gekürzt. Ich hab geschliffen, weil ich schon wollte, dass es also einen erzählungshaften oder romanhaften Touch bekommt. Also mir ging es nicht um das bewusst fragmentarische oder um eine Zettelsammlung oder so. Ich hatte schon das Bedürfnis, dass es einen Leseflow ergibt für diejenigen, die das lesen wollen. Und dann kam durch diese ganzen Verschiebungen, denen wir alle ausgesetzt waren, unser Tokotronic-Album Nie wieder Krieg 1 Jahr später als geplant raus. Und dann mussten wir das erstmal abspielen, um dann das Buch rauszubringen. Weißt du, sonst hätte sich das in die Quere gekommen, weil ich natürlich auch eine Lesetour zum Buch machen wollte und so weiter. Und dann wäre das alles, das war ja sowieso alles, kam man ständig in Teufelsküche mit diesen ganzen Verschiebungen und Konzertabsagen und wieder neu. Und dann wäre das ein gigantisches Kuddelmuddel geworden. Und deshalb haben wir uns so in Absprache mit Toko und Kiepenheuer und Witsch und so weiter dafür entschieden. Wir machen das alles nacheinander.
Mit Toko.
Genau.
Interessanterweise, absurderweise, sondern passenderweise, 2022 Nie wieder Krieg, den Titel, den gab es schon lange vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, obwohl er ganz schön gelitten hat. Also dieser Titel, auch das weiß ich aus dem Buch, wurde ersonnen und dann wieder rausgenommen und hin und her geschüttelt. Er befand sich eine Weile im Maul des Monsters und wurde verändert. Und dann wusste man aber doch, das ist der beste Titel. Und dann war es eher Zufall, das passierte, was passierte.
Ja.
Komisch, oder? Ja. Also ich meine,
sehr komisch.
Hattet ihr eine Befürchtung, dass Leute etwas in diesem Album sehen, das ihr gar nicht erfüllen könnt, weil es gar nicht die Absicht war?
Als das Album herauskam, wir waren schockiert natürlich und wir waren entsetzt über diesen Angriffskrieg, der wirklich genau einen Monat nachdem das Album herauskam, begann. Und wir haben dann sehr viel miteinander konferiert, tun wir sowieso, aber haben das dann noch intensiviert und haben uns sehr schnell dazu entschlossen, eine Menschenrechtsorganisation zu unterstützen, über unsere sozialen Medien und mit denen eine Partnerschaft einzugehen, die heißt Libereco, die sich besonders auf Osteuropa spezialisiert hat und in diesem Fall eben besonders auf die Ukraine, um ganz deutlich zu machen, denn zu dieser Zeit gab es schon die ersten offenen Briefe gegen den Krieg, also diese pazifistischen Briefe, die es jetzt ja wieder gibt, von Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht initiiert. Und wir wollten klar machen, dass wir hier solidarisch an der Seite der Ukraine stehen. Weil dieser Titel Nie wieder Krieg natürlich missbraucht werden kann.
Ja, na klar.
Und wir hatten ihn damals aber gewählt, um eine Songsammlung zu charakterisieren, wo es um inneren Unfrieden geht, um die vielbeschworene Unrast, um seelische Zerrissenheit, all so etwas. Oder vielleicht auch um Ressentiment, eine ressentimenthafte Gesellschaft. Mhm. Also ich sage, sonst hätten wir natürlich diesen viel zu großen Titel nicht gewählt, wenn es nicht um innere Vorgänge gegangen wäre.
Okay. Wir gehen weiter im Alphabet. Wir sind bei P. Poesie oder Physio?
Ja, also ich habe die Poesie in der Physiotherapie kennengelernt.
Und du wurdest ja am Tag der Poesie, wie war das noch? War das nicht auch dein Geburtstag? Da war doch irgendwas.
Ja, stimmt.
So. Quelle oder Qualle?
Qualle. Qualle finde ich ein ganz tolles Wort.
Es ist ein wunderschönes Wort. Es ist ein wunderschönes Wort, aber man sollte ihr nicht begegnen.
Nein.
Erinnerst du, ich weiß, dass du früher als Kind wahnsinnig ungern in den Urlaub gefahren bist, aus irgendwelchen Gründen. Du bist am Vortag oft schon krank geworden.
Das stimmt, das ist der Erwartungsdruck. Natürlich. Ich werde auch oft vor Touren krank.
Aha, ich dachte, das wäre damals vielleicht der Wunsch gewesen. Nicht das Zuhause nicht zu verlassen.
Ja, ich bin auch ganz gerne zu Hause, muss ich zugeben. Also so viel zu meinem Heimathass. Zu Hause bin ich tatsächlich ganz gerne in den eigenen vier Wänden. Und ich bin mal neulich von der Qualle gebissen worden. Dann habe ich im Urlaub spontan ein Quallenlied gedichtet. Das hieß Kleines Qualli, beiß mich bitte nicht. Kleines Qualli, sei kein Bösewicht. Kleines Qualli aus dem großen Meer.
Wo kommen denn jetzt die Schmerzen her?
Ja, wo kommen die jetzt? Das weiß ich nicht mehr. Nein, das war auf Mallorca. Dann habe ich gesagt, schwimmt nach Dea und nach Port Soler.
Oh, genau. Oh, okay.
Ein Quallenkinderlied.
Quallen sind ja wunderschön. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Quallen, die man dann, es gibt ja auch diese Glasbriefbeschwerer seit geraumer Zeit. Ne? Das ist dann irgendwie so in so Shabby-Schick-Läden oder wie auch immer. Aber die sehen wirklich ziemlich schön aus. Und in dem Wort Qualle steht ja auch das Wort Qual schon drin, obwohl es eigentlich so weich klingt. Ne?
Das stimmt.
So.
Wobei ich nicht weiß, ob das etymologisch wirklich
Nein,
was miteinander
natürlich überhaupt ist. Nicht, wahrscheinlich
Aber es
gar
stimmt.
nicht.
Die Quallen, die mich quälen.
Rausch oder Religion?
Rausch. Ich habe sehr viele, sehr schöne Räusche in meinem Leben gehabt. Und erlebt, wohingegen ich nicht so viele religiöse Erweckungserlebnisse hatte.
Gibt es den Rausch ohne Reue?
Nein, leider nicht. Ah. Vielleicht, wenn man sehr jung ist. Aber ich habe mit zunehmendem Alter so furchtbare seelische Qualen nach Räuschen ausgestanden, dass ich mir jetzt fast durchgehend verbiete, diesem Hobby des Rausches nachzugehen.
Schokolade oder Streaming?
Schokolade. Ess gern Schokolade. Und überhaupt alles Süße und Salzige und Saure.
Tauben oder Tinte?
Tinte.
Schreibst du noch mit der Hand? Nein.
Selten, ehrlich gesagt. Ich liebe das Smartphone, wo man direkt sowas reinsprechen und reintippen kann. Ich glaube, ich habe auch das halbe Buch im Smartphone geschrieben. Beim Gehen, beim Sitzen auf irgendwelchen Parkbänken und so. Ich finde das toll.
Hast du all deine Sprachnotizen? Ich liebe das auch. Aber hast du die wirklich alle schon abgehört? Bist du jemand, der in dem Punkt sehr strukturiert das abarbeitet? Oder kann es sein, dass da noch Ideen, Geistesblitze, Begegnungen, Wortspiele sind, die da noch warten und die so ganz unentdeckt sind?
Ich benutze die hauptsächlich, um Songs aufzunehmen und meinen Bandkollegen zu schicken.
Mhm.
Weil ich kann überhaupt nicht mit diesen Computer ich weiß nicht mal, wie man das nennt, Aufnahmeprogramm umgehen, Logic oder GarageBand oder so, weil ich so ein Computerlegastheniker bin. Aber mit diesem Sprachmemo-Ding kann ich natürlich gerade nur umgehen, dann drücke ich eben auf den roten Knopf.
Und dann die Gitarre und dann singst
du. Dann nehme ich die Gitarre und dann setze ich mich in die Küche und spiele das und dann mache ich danach wieder blub und dann schicke ich das ab.
Du musst nicht mal Record und Play zeitgleich drücken. Ist das nicht
schön?
Nee,
das ist echt ein Vorteil. Das musste man früher.
Ja, das musste man früher.
Wenn man Kassetten aufgenommen hat für Freundinnen und Freunde, ne?
Hast du die noch, deine alten Kassetten?
Nein, leider nicht mehr. Die Kassetten habe ich nicht mehr. Aber ich habe echt viele alte Singles. Zum Beispiel die allererste Single der Ärzte habe ich noch als 7-Inch. Erstaunlich, muss Millionen wert sein. Muss ich mal rauskramen.
Ja. Und mir fällt jetzt gerade auf, ihr wart die Kranken und das sind die Ärzte. Wer war denn zuerst da?
Ja, die Ärzte.
Die Ärzte waren zuerst da.
Ja, klar.
Naja, Moment, wann gab es denn die Kranken?
Ja, kurz nach den Ärzten.
Aber das war Zufall oder war das eine kleine, nein, okay.
Hommage.
Eine dann doch, okay. Nina Simone hast du mitgebracht. Mhm. Four Women.
Mhm. In Berlin war vor kurzem Feiertag, Frauentag und kurz davor bekam ich die Aufforderung, meine Musikwünsche zusammenzustellen. Und deshalb wollte ich unbedingt Nina Simone spielen mit diesem fantastischen Song For Women, der schon sehr früh verschiedene Formen und Überschneidungen der Diskriminierung deutlich gemacht hat. Nämlich über Hautfarbe, soziale Herkunft und Klasse und die Tatsache, dass man eine Frau ist. Und das finde ich toll, wie sie sozusagen den gesamten intersektionalen Feminismus in diesem Song schon vor Jahrzehnten auf den Punkt gebracht hat. Und man kriegt Gänsehaut davon.
My skin is black. My arms are long. Back is strong, strong enough to take the pain.
Dirk van Lozo ist heute hier zu Gast. Er ist Sänger der Band Tokotronic, er ist Komponist, aber auch Solo hin und wieder zu hören. Wir haben vorhin dein neues Lied gehört und passend zum neuen Buch Ich tauche auf, erschienen bei Kiwi, kostet 22 Euro. Wir verlosen 3 Exemplare. Und Sie müssen wissen, auf wen Dirk traf bei der wunderbaren Sendung, bei diesem ganz tollen Format Durch die Nacht mit. Ihr beide habt dann auch später noch zusammengearbeitet, diese Person und du. Du musst mich jetzt einmal angucken, damit ich das Gefühl habe, das stimmt auch, was du sagst, so nix.
Das stimmt.
Okay.
Also, und sie war auch schon bei dir zu Gast.
Sie war auch schon bei mir zu Gast. Und ich glaube, diese Person ist ein ganz außergewöhnlicher, kreativer, besonderer und auch sehr liebenswerter Mensch. Um wen handelt es sich? Also mit wem war Dirk van Lozo zusammen bei dem Format Durch die Nacht mit? Schicken Sie die richtige Antwort an hörbar@radio1.de. Und Sie wissen, was jetzt kommt, schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in diese E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können und Ihnen das Buch gleich zuschicken können. So, wir laufen ein ins Finale und das bedeutet auch die letzten Buchstaben in deinem persönlichen ABC. Unruhe oder Urlaube?
Unruhe. Bin kein guter Urlauber. Langweilig.
Und Unruhe?
Ist vielleicht die Voraussetzung dafür, künstlerisch produktiv zu sein.
Und wenn die Ruhe kommt, würdest du sie als Freundin bezeichnen oder geht sie mit Langeweile oder Irritation einher?
Nee, das ist das, was ich meinte mit der Melancholie. Das hat oft damit so ein bisschen zu tun. Mhm. Also ich bin sehr glücklich, wenn ich in diese Zustände verfalle, weil die sind selten und rar, aber ich habe sie dann ganz besonders gern.
Vinyl oder Vorfreude?
Vinyl, das ist doch eigentlich eine schöne Sache. Ich habe noch so viele Vinylplatten.
Aber du kaufst keine neuen mehr.
Nein, das ist ja ganz selten. Ich kriege manchmal welche geschenkt, aber ich spiele sie selten ab, weil die Nadel immer hüpft in den Altbauwohnungen.
Ja. So, da sind wir wieder bei deinen Nachbarn. Tanzen die zu viel?
Ja, oder die Kinder oben rennen rum, ja. Und so. Und das ist ein ziemlich, ziemlich schwer zu lösendes Problem.
Ja. Es gibt Leute, die hängen das auf.
Ja, habe ich auch schon gehört. Oder mit Tennisbällen oder so oder irgendwelchen Schaumstoff. Aber so, also.
Okay. Wandern oder wundern?
Wandern. Ich wandere tatsächlich ganz gerne. Habe ich für mich so ein bisschen entdeckt. Natürlich, wie viele Menschen auch in der pandemischen Zeit, ist man oft in die Natur gefahren. Ich muss sagen, das Brandenburger Umland ist sehr, sehr schön. Ich habe auch eine Zeit lang mit Freunden eine Ferienwohnung in Bukow geteilt. Das ist ein außergewöhnlich schöner Ort in der Märkischen Schweiz. Und da kann man wirklich tolle Wanderungen machen, wo man denkt, mein Schwein pfeift. Das ist echt schön hier.
Mein Schwein pfeift.
Ja.
Das ist was da. Okay, gut. X-Chromosom oder Xenophobie?
Oh,
Naja, entschuldigt, sorry, es gibt jetzt nicht so viele Worte mit X, ja. Ich musste ja hier was finden.
Das stimmt, es gibt nicht so viele Worte. Ja, Xanadu hättest du sagen können, das wäre
toll
gewesen.
Stimmt, ja, hättest du gesagt, das kennt doch keiner mehr. Das
doch, das kennt jeder,
dieses tolle. Du durftest dir dieses X aussuchen und sag was zu Xanadu.
Ja, war ein tolles Musical. Das mit Olivia Newton-John? Ja. So Rollschuhkram?
Ja.
Ja, super. Ich liebe Musicals, kann ich hier mal sagen.
Gott sei Dank hast du das jetzt am Ende der Sendung gesagt. Sonst hätten wir noch den Soundtrack der Löwen vielleicht oder sowas.
Nein,
ich habe neulich gelesen, dass dieses, das hier in Hamburg gespielt wird, dass dieses Musical, ich weiß nicht, seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren läuft und immer ausverkauft war. Immer.
Phantom of the Opera oder so?
Weiß ich nicht. Ja. König der Löwen jedenfalls.
Ach so, ja. Dieses Zeug mag
Nein,
ich auch nicht.
Das weiß ich schon, das weiß ich schon.
Aber ich kann noch etwas, eine Insider-Information geben. Die Person, nach der gesucht wird, mit dieser Person war ich zusammen bei Disney on Ice, weil wir so große Fans von Disneys die Eiskönigin sind. Let it go, let it go.
Okay, na dann wissen natürlich alle, um wen es sich dabei gehandelt hat. So, die letzten zwei Buchstaben. YSL, also Yves Saint Laurent oder Yoga. Ich weiß, was du nimmst.
Ja,
natürlich.
Dann würde ich doch zu Yves Saint Laurent tendieren.
Du bist Fan, ne?
Arme Mady Morrison.
Du bist Fan. Hast du einen Yves Saint Laurent Gürtel, Bluse, Hemd, Hose?
Nicht mehr. Ich habe oft Yves Saint Laurent Sachen gekauft, als Stefano Pilati der Chefdesigner war. Ich mache es jetzt am Schnelldurchlauf. Dann kam aber Hedi Slimane, dann wurden selbst mir die Sachen zu eng. Und ab 50 kann man das nicht mehr tragen.
Oh, come on. Und wir sind am Ende. Zartheit oder Zeckenbiss?
Zartheit.
Hattest du mal einen Zeckenbiss?
Möglich.
Oh, dass du da überlegen musst, finde ich ja spannend.
Als Kind könnte sein, ja.
Zartheit. Ein Satz zur Zartheit.
Ich finde, Zartheit und Sanftheit sind wunderschöne Worte. Wir haben lange überlegt mit Tokotronic, ob wir eine Box, so eine Lebenswerk-Retrospektivbox, die Sanften nennen wollen. Das ist ein sehr schönes Wort, finde ich. Und Zartheit fällt da so in dieselbe Kategorie. An Schokolade denkt man auch ein bisschen. Ne? Zart, bitter, ist auch ein schönes Wort.
Wir sind durch. Es gibt noch ein Lied, das wir nicht gespielt haben. Ein Freund von Nicht-Seattle sagt mir gar nichts, lerne ich jetzt kennen.
Ja, ist eine tolle elektrische Liedermacherin, kann man sagen. Also sie macht eigentlich eine richtige Liedermachermusik, aber mit elektrischer Gitarre. Kommt aus Berlin, hat ihr erstes Album gerade veröffentlicht auf dem Verdienst von Label Staatsakt. Das heißt Kommunistenlibido, auch ein schöner Titel. Und war mit uns auf Tour, zu Nie wieder Krieg-Tour, und wir haben sehr viele schöne Gespräche backstage geführt und ich bin großer Fan ihrer Musik. Und Ein Freund ist ein wunderschönes Lied.
Oh, mit der Scrabble zu spielen, das muss der Himmel sein. Kommunisten-Libido, wie schön. Sprengt zwar das Spielfeld wahrscheinlich, aber ist egal, man kann einfach nach links und
kriegt man ziemlich viel Punkte.
Total,
ne?
Absolut. Dirk, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinen Lesereisen, die jetzt vor dir liegen. Und
sehr,
auf den
sehr
nächsten
gern.
Konzerten und so weiter. Und
sehr, sehr gern, es hat mir großen Spaß gemacht.
Vielen Dank
für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.